Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit dem Direktkandidaten der Linken für den Wahlkreis Solingen, Remscheid und Wuppertal 2. Herzlich willkommen, Rolf Breuer.
Danke für die Möglichkeit, mich hier vorstellen zu können.
Herr Breuer, warum machen Sie Politik?
Weil wir unbedingt einen Richtungswechsel haben müssen. Wir müssen wegkommen von der Angstkultur. Wir müssen die kleinen Einkommen wieder stärken. Es kann nicht sein, dass viele Leute kein Geld mehr haben. Die letzten Inflationsanstiege haben hauptsächlich arme Leute betroffen. Alleinerziehende haben Riesenprobleme. Untere Lohngruppen haben Riesenprobleme. Alte Leute haben Riesenprobleme. Und wenn man sich das Wahlprogramm der anderen Parteien anguckt, werden wieder diejenigen entlastet, die relativ gut verdienen und nicht diejenigen, die tatsächlich die Arbeit machen. Weil die Arbeit wird meistens unten gemacht und nicht oben.
Seit wann sind Sie Mitglied der Linkspartei und was hat Sie damals dazu gebracht, beizutreten?
Also ich denke, seit 1999 Mitglied der PDS gewesen. Ich habe damals in Thüringen studiert, bin in die PDS eingetreten, habe mich dort aber allerdings nicht zu sehr engagiert, weil mir dort tatsächlich zu viele Altkader noch drin waren. Bin dann nach Erfurt gezogen und bin dann wieder zurück ins nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Solingen ist ja nicht Ruhrgebiet. Ich stamme ursprünglich aus Gelsenkirchen und habe hier einen Kreisverband gefunden, der wirklich eine soziale Politik machen will, ohne dass es heißt, ja, die DDR war super.
Kurzer Hintergrund dazu noch. Also die Linkspartei ist ja 2007 aus der Vereinigung der PDS. Das ist im weitesten Sinne eine Nachfolgeorganisation der SED, also der herrschenden Staatspartei in der DDR gewesen. Und der WASG, das war eine Abspaltung der SPD. Was sagen Sie denn jetzt zu so Fragen, die vielleicht aufkommen im Sinne von, oh, die Linken, das sind ja noch Leute aus der SED, das sind ja noch Kommunisten, das sind alles Linksextreme, da gibt es ja manchmal so Äußerungen.
Also, ich denke, als Linksextrem kann man uns definitiv nicht betiteln. Wir haben in Thüringen zum Beispiel über zwei Legislaturperioden den Ministerpräsidenten gestellt. Wir sorgen immer noch dafür, dass in Thüringen die AfD nicht an die Macht kommen kann oder mitregieren muss, indem wir die aktuelle Regierung tolerieren und ihnen soweit Unterstützung geben, wie es ging. Davor waren wir in der Minderheitsregierung, auch dort, da hat das funktioniert. Ich denke, wir sind da soweit. Es gibt sicherlich noch Altkader, aber das ist halt das Wesen einer Partei. Eine Partei ist ja keine einheitliche Masse, wo jeder dasselbe denkt. Wir müssen aufpassen, dass wir keine extremistischen Ideen haben, aber die hat bei uns eigentlich keiner, bis auf dass wir sagen, wir müssen an dem aktuellen Finanzsystem etwas ändern, damit nicht nur die Umverteilung von unten nach oben, sondern wieder die Umverteilung von oben nach unten passiert, weil momentan haben wir ein Problem mit Milliardären. Milliardäre machen ein großes Problem, indem sie extrem auf die Politik einwirken. Wir sehen es momentan in Amerika, wir sehen, was dabei rauskommt und auch in Deutschland wird Politik nicht unwesentlich von Milliardären gemacht.
Über Milliardäre sprechen wir gleich noch näher, noch ganz kurz mehr zu Ihnen und Ihrer politischen Laufbahn vielleicht. Was haben Sie da bisher jetzt, Sie sind Sprecher des Solinger Kreisverbands zum Beispiel, was sind da bisher Ihre Erfahrungen, Ihre Tätigkeiten, Ihre Aufgaben gewesen?
Also ich bin jetzt Kreisverbandssprecher für Solingen, halt relativ kurz, weil ich erst 1922, ja, das wäre etwas länger, nach Solingen wieder zurückgezogen bin, aus persönlichen Gründen. Und entsprechend habe ich bis jetzt nur die Kreissprecherrolle einnehmen können, werde aber in der nächsten Legislaturperiode in den Kommunalwahlkampf sicherlich einsteigen, außer natürlich, ich gewinne das Direktmandat. Da möchte ich natürlich alle Hörer zu aufrufen, mich auch mit der Erststimme zu wählen. Wenn ich 30% kriege, dann kann ich aus dem Bundestag für Solingen etwas tun. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch.
Und was hat die Linkspartei denn jetzt zum Beispiel in der Kommunalpolitik hier in Solingen gemacht?
Ein ganz wesentlicher Teil war, wir haben unter anderem an den Sozialetats mitgewirkt und haben dort Einfluss genommen für den letzten Haushalt und für den diesjährigen Doppelhaushalt, dass die Ausgaben im sozialen Bereich erhöht wurden, weil ansonsten wären etliche Dinge weggebrochen. Es wären Firmen pleite gegangen. Viele hätten sich nicht finanzieren können, weil was ist ein Beibehalten des Sozialhaushaltes vom Vorjahr? Das ist effektiv eine Kürzung. Gerade in der aktuellen Zeit ist es noch mehr eine Kürzung. Und das würde heißen, dass wir bestimmte Dienste gar nicht mehr anbieten können. Und wenn man sich das anguckt, wie viele Institute sagen, wir brauchen unbedingt Investitionen in Bildung, in frühkindliche Förderung, in soziale Ausgaben. Und das zahlt sich am Ende 3 bis 4 Mal mindestens aus. Manche sagen auch 6 bis 7 Mal. Ja? Wenn wir dieses sehen und dort Angebote weggefallen wären, hätten wir noch mehr Ausgaben gehabt in den Sozialhaushalten und Leute hätten eventuell später nicht die Chance gehabt, einen Job entsprechend zu machen, weil einfach die Förderung fehlt. In einem Haushalt wie aus dem ich komme, ist es üblich, dass die Kinder unterstützt werden können. Manche können das nicht, weil sie die Sprache noch nicht sprechen, weil sie selber die Bildung nicht gehabt haben. Armut vererbt sich. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn sich Armut vererbt und ich keine Chance habe, ist auch die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Wenn ich nichts zu verlieren habe, was will mir dann ein Gefängnis antun? Die Wahrscheinlichkeit dort ist wesentlich höher. Ja? Also ich muss Perspektiven für die Menschen geben. Ich muss dafür sorgen, dass Menschen arbeitsfähig werden und dann senke ich die Kosten für Sozialausgaben. Solche Sachen sind extrem wichtig.
Jetzt gibt es ja auch andere Parteien im Bundestag, beispielsweise die SPD, beispielsweise die Grünen, die sich auch soziale Themen auf die Fahne schreiben. Warum reichen die denn nicht? Warum brauchst du denn die Linkspartei, Ihrer Meinung nach?
Also als allererstes haben wir das immer wieder gesehen. Ja, es werden soziale Themen auf die Agenda geschrieben. Das Klimageld, Mütterrente. Und dann sind das die ersten Sachen, die aus den Koalitionsverträgen rausverhandelt werden. Beziehungsweise die später nicht
genau, umgesetzt Klimageld werden. War ja im Koalitionsvertrag drin, wurde dann nicht umgesetzt. Die Gründe sind so vielseitig.
Ja, es musste was anderes bezahlt werden. Yeah. So rum war es. Ne? Das heißt, solche Sachen fallen auch als allererstes den Haushaltskürzungen zum Opfer. Und das ist ein Riesenproblem. Vollkommen logisch. Und dann sehen die Leute, ja, es ist Geld da für Rüstung, aber für mich, für meine Mütterrente, nicht das Klimageld. Die CO2-Bepreisung mussten alle bezahlen. Gerade die niedrigen Einkommen mussten am meisten CO2-Bepreisung mitbezahlen. Wenn ich das prozentual vom Einkommen sehe, nicht wenn ich den Gesamtbetrag sehe, wenn irgendjemand hier so einen riesigen Jeep fährt, der zahlt natürlich mehr. Aber wenn ich mir überlege, der wird auch ein Einkommen haben, um diesen Jeep zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber ein effektives Haushaltseinkommen von, sagen wir mal, 24.000 Euro, das ist schon nicht die unterste Grenze, habe und dort noch die CO2-Bepreisung für meine schlecht gedämmte Wohnung bezahlen muss, dann betrifft mich das natürlich wesentlich mehr.
Wo Sie jetzt gerade das Haushaltsthema ansprechen, ein zentraler Punkt auch im Wahlprogramm der Linkspartei ist eben die Schuldenbremse abzuschaffen. Oder zu reformieren? Was sind da Ihre Pläne?
Wir wollen die Schuldenbremse tatsächlich abschaffen.
Abschaffen. Okay.
Die Sache ist, Schulden sind tatsächlich nicht so böse, wie sie immer gemacht werden. Jede Firma leiht sich Geld von irgendwo. Ich übernehme jetzt gerade ein wenig die Methodik der anderen Parteien, die den Staat immer wie eine Firma finanzieren, wobei der Staat auf jeden Fall keine Firma ist. Aber was hilft es uns denn, wenn wir diese Schulden nicht aufnehmen und eine Infrastruktur haben, mit der wir nicht mehr arbeiten können? Wenn man sich überlegt, welche Probleme wir jetzt schon haben und wenn Sie überlegen oder wenn wir überlegen, was passiert mit unserer Infrastruktur, mit Brücken. Wir haben gesehen, was eine Brücke anrichten kann, wie viel Probleme die Industrie und die Einwohner bei dieser einen Brücke haben. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber dann können wir uns vorstellen, wir haben mehrere tausend Brücken, die erneuert werden müssten. Wie will ich das denn machen? Ohne Schuldenaufnahme? Schwierig. Aber wir wollen ja nicht nur Schulden aufnehmen. Das Abkündigen der Schuldenbremse heißt nicht, dass wir nicht einen ausgeglichenen Haushalt anstreben. Wir haben in unserem Programm ja auch durchaus
Vermögensteuer, genau. Einkommensteuer erhöhen.
Genau.
Sprechen wir jetzt gleich auch über die alternativen Finanzierungsmöglichkeiten quasi. Aber noch einmal zur Schuldenbremse. Da würden jetzt viele sagen, beispielsweise von der Union, die Probleme, die wir haben, die lassen sich auch mit unserem Haushalt lösen. Wir müssen das Geld halt an manchen Stellen einsparen und an anderen dann zum Beispiel zu nutzen, um halt Geld für Bildung, für Infrastruktur beispielsweise zu haben. Weil viele sagen ja auch, unsere Sozialausgaben sind beispielsweise zu hoch. Unsere Ausgaben für viele Dinge sind, also für Subventionen beispielsweise, ne, für zum Beispiel das Intel-Werk und Co., wo der Vorwurf gerade im Raum steht, das Problem ist nicht die Schuldenbremse, das Problem ist, dass wir schlecht haushalten und einfach besser mit unserem Geld umgehen müssen.
Das stimmt aus meiner Sicht so nicht. Also erstens mal, die CDU hat ja über Jahrzehnte bewiesen, dass sie auch mit dem Geld nicht entsprechend umgehen kann. Die Ausgaben so zu kürzen, wie die CDU es gerne machen würde, und dieses Bashing derjenigen, die Sozialleistungen empfangen, ist aus meiner Sicht extrem schwierig. Es wird zum Beispiel extrem auf Totalverweigerer abgezielt und denen soll das entzogen werden. Aber wenn man sich die Experten anhört, haben wir maximal 18.000 Sozialverweigerer. Ich sage mal, wir könnten ein Cum-Ex-Unternehmen entsprechend bestrafen und das steuerlich entsprechend belasten. Dann hätten wir die 18.000 locker finanziert. Und ansonsten können Sie in den Sozialhaushalten auch nicht einfach so einsparen. Das Bundesverfassungsgericht hat dort enge Grenzen gesetzt, muss man auch so sehen. Also diese Vorstellung, wir könnten einfach bei den Sozialhaushalten 20% sparen, ich weiß nicht wo. Und es wären solche Sachen, die sozial unfair wären. Weil ich kann Ihnen garantieren, die Mütterrente zum Beispiel, die wirklich sozial unfair ist, weil die Mütterrente bekommt jeder, auch jemand, der nie in die Rentenkasse eingezahlt hat. Diese Rente, diese wurde von der CSU durchgedrückt. Obwohl, oder weil in den Rentenkassen gerade mal ein bisschen Luft war. So, und dann hinterher hatten wir wieder in den Rentenkassen keine Luft. Wir haben ganz häufig dann machen wir dort noch ein Steuergeschenk und dann, wir haben eine leere Kasse. Diese Politik der leeren Kassen ist in den Kommunen immer wieder aufgelaufen. Ja, dafür ist kein Geld. Das Schwimmbad ist nicht mehr finanzierbar. Die Eisbahn ist nicht mehr finanzierbar. Die Schulen sind nicht mehr finanzierbar. Dann wird gespart und am Ende des Tages wird das Geld irgendwo hingegeben. Aber nicht an diejenigen, die es bedürfen, sondern an diejenigen, die sowieso schon eigentlich relativ viel haben.
Was können wir denn jetzt mit Blick auf die Kommunen, auch eben beispielsweise auf Solingen, was können wir denn da machen, um die Kommunen finanziell besser zu stellen?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil die Kommunen werden durch die Länder finanziert. Sprich, alle Sachen, die wir planen, müssen wir natürlich auch mit den Ländern entsprechend umsetzen. Und da wird es dann sicherlich auch mit der CDU manchmal Probleme geben, weil die CDU dann wahrscheinlich auch einige der Einnahmen, die wir generieren wollen, umwidmen wird. Das werden wir nicht ganz vermeiden können. Wir werden da sicherlich versuchen zu steuern. Außerdem planen wir zum Beispiel für Schulen, dass es nicht mehr nur das Land ist, das die Schulen finanzieren darf, sondern auch der Bund. Damit könnte der Bund direkt in die Finanzierung eingreifen. Momentan ist jede Kommune auf das Land angewiesen. Und damit hätten wir, selbst wenn wir die Bundesregierung stellen würden, was jetzt nicht ganz...
Unwahrscheinlich
ist. Nein, nicht unwahrscheinlich. Es ist nur nicht ganz wahrscheinlich.
Ein weiterer Punkt, der sehr zentral ist bei den Linken, ist Leben bezahlbar machen. Dazu finden sich im Wahlprogramm eine Reihe an Maßnahmen. Ich nenne mal kurz so ein paar: Mietpreisbremse, Mehrwertsteuer senken auf Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte, Bus und Bahn, das Deutschlandticket wieder auf 9 Euro bringen, Energiepreise runterbringen, das Klimageld, was Sie eben schon angesprochen haben, Mindestlohn erhöhen. Da sind eine Reihe an Forderungen. Vielleicht schauen wir als erstes mal auf die Mietpreisbremse. Warum brauchen wir die und wie soll das Ganze aussehen?
Also, es ist ja so, dass momentan viele der Häuser einfach als Spekulationsobjekt genutzt werden. Also es gibt riesige Wohnungseigentümer und da ist Vonovia gar nicht einer der größten. Es gibt ganz viele weitere Wohnungsfirmen, die im Hintergrund agieren oder private Eigentümer, die unheimlich viele Wohnungen haben und damit einen Riesengewinn machen. Wenn man sich das anguckt, momentan brauche ich ein Haus kaufen. Wenn ich das nach 10 Jahren wieder verkaufe, habe ich locker 20-30% Gewinn gemacht. Und dann habe ich noch, wenn ich das über die letzten 10 Jahre gesehen habe, habe ich auch noch einen schlechten Deal gemacht. Also, zwischendrin habe ich noch den Niesnutz durch die Miete. Das kann ja so nicht sein. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem damit, dass Wohnungen und dieses Recht auf Wohnung, das wir anstreben, dieses Recht auf Wohnung Leuten genommen wird, weil sie das nicht mehr bezahlen können. Wenn sie 40% ihres Einkommens für Miete bezahlen müssen, weil Wohnungen ein Spekulationsobjekt sind, das ist ein Riesenproblem.
Jetzt gibt es natürlich da große regionale Unterschiede. Wenn ich jetzt in München eine Wohnung oder in Berlin eine Wohnung suche, versus ich suche auf dem Land eine Wohnung oder selbst hier in Solingen zum Beispiel. Wie kann ich mir die Mietpreisbremse denn konkret vorstellen?
Die Mietpreisbremse würde bedeuten, dass die Mieten auf den aktuellen Stand soweit eingefroren werden, dass man auch das Recht hat, Auskunft zu kriegen, was der Vormieter bekommen hat. Das ist ja ein wesentliches Problem. Wie hoch wurde die Miete erhöht? Natürlich darf jemand, der wesentlich unter dem Mietspiegel ist, seine Miete auch erhöhen. Aber wir müssen es halt hinkriegen, dass die Mieten nicht exorbitant steigen. Beziehungsweise erstmal momentan gar nicht, weil für viele ist es ein Problem, überhaupt eine Wohnung zu kriegen. Und wir müssen ja auch dazu sagen, München oder mein Bruder wohnt zum Beispiel in Olching. Das ist in der Nähe von München. Dort finden sie keine Zusteller mehr. Sie finden keinen Bäcker mehr. Sie finden noch den Bäckermeister, aber die Bäckergesellen sagen, nee, warum? Wenn Sie keine bezahlbaren Mieten anbieten können, haben Sie ein Problem, Fachkräfte zu bekommen. Das heißt, mit ein bisschen Glück setze ich das dort zurück. Aber wenn ich mir überlege, ich will ein Haus kaufen, ich verdiene schon nicht schlecht, wäre für mich ist eine Wohnung ja das, was ich so in ungefähr hinkriegen könnte. Aber für eine junge Familie ein Haus noch zu kaufen, vielleicht noch als Alleinverdiener, ist mittlerweile unmöglich. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal drüber nachgedacht haben.
Ich ja noch nicht.
Aber
wollen Sie das quasi deutschlandweit oder nur in den Problemzonen, wo die Mieten sowieso schon hoch sind? Deutschlandweit die Mieten einfrieren, wie Sie sagen?
Also deutschlandweit erstmal nicht. Erstmal wäre das aus meiner Sicht, da habe ich aber noch nicht ins Parteiprogramm. Wir haben da natürlich Experten für, aber ich denke, es gibt sicherlich Regionen, wo das kein Problem ist. In Brandenburg stehen viele Häuser leer. Mhm. Wenn dort auf Dörfer gehen verloren.
Wie sieht das Ganze für die Bauwirtschaft aus? Also der geht ja im Moment auch überhaupt nicht gut. Bauen ist sehr teuer in Deutschland, da wird gerade sehr wenig investiert. Wir haben sowieso ein Problem damit, dass zu wenig Wohnungen gebaut werden, auch im Sozialwohnungsbau, aber auch allgemein. Macht man damit nicht Bauen an sich unattraktiver?
Man macht vielleicht Bauen erstmal unattraktiver, aber es hapert ja momentan sowieso an den Leuten, die bauen könnten. Also wenn sie vor einem Jahr dieselbe Frage gestellt hätten, hätten sie nicht gefragt, die Bauwirtschaft geht schlecht, sondern woher kriegen wir Handwerker? So, wenn, dementsprechend waren die Preise natürlich auch. Also die Bauunternehmen konnten sich aussuchen, wen sie bedienen, und natürlich derjenige, der das höchste Angebot akzeptiert hat, der hat zuerst bekommen. Jetzt könnte man mit diesen Handwerkern erstmal Sozialwohnungen bauen, die wir ganz dringend brauchen, unabhängig davon, weil sozialer Wohnungsbau ist auch ein Problem an der Kommunen, weil wenn ich keinen sozialen Wohnungsbau habe, muss ich Sozialhilfeempfängern ein Wohngeld bezahlen, das viel höher ist. So, das heißt, es wird nicht nur von den Arbeitnehmern den Ärmsten genommen, es wird auch von den Städten genommen. Das heißt, wenn mein Mietpreis um 10% steigt, dann habe ich ein Riesenloch in meinem Haushalt urplötzlich. So, jetzt kann ich natürlich sagen, dann müssen die sich was Günstigeres suchen, aber wenn es nichts Günstigeres gibt, was wollen wir machen? Wie gesagt, wir sind der festen Überzeugung, Wohnung ist etwas Essentielles. Und ich möchte auf jeden Fall nicht auf der Straße leben. Wir können uns das nicht vorstellen. Das ist ein teures Unternehmen und es ist ein gefährliches Unternehmen. Für das Gesundheitssystem exorbitant schlecht, weil wenn sie auf der Straße leben, geht es ihnen nicht gut. So. Und wenn sie noch in den sozialen Sicherungssystemen sind, geht das auf unsere sozialen Sicherungssysteme.
Über die sozialen Sicherungssysteme sprechen wir gleich noch ein bisschen näher. Eine andere Maßnahme ist die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, also die quasi zu streichen. Die liegt jetzt bei 7%. Die SPD möchte zum Beispiel von 7 auf 5% reduzieren. Die Linkspartei möchte das von 7 auf 0%. Bringt uns das wirklich einen Mehrwert, oder sag dann Aldi, Lidl und Co. einfach, gut, die Preise lassen wir und wir verdienen uns dran?
Das steht ja in unserem Programm. Wir wollen diese Mehrwertsteuersenkung nicht ohne eine Kontrolle. Und dann, auch wenn die FDP es ablehnt, gibt es Übergewinne im Notfall und die müssen dann abgeschöpft werden.
Übergewinne für die Lebensmittelkonzerne, für die...
Wenn die entsprechenden Preise nicht entsprechend runtergesetzt werden, steigt der Gewinn, vollkommen logisch. So, natürlich kann man das nachvollziehen, und dann kann man diesen Gewinn abschöpfen.
Aber haben wir jetzt nicht so ein bisschen so eine, Einzelfallbetrachtung im Sinne von, okay, dann gucken wir uns mal genau an, der Staat guckt jetzt mal, welche Unternehmen machen jetzt hier mehr Gewinne, als sie machen sollten, und da ziehen wir was ab. Ist das nicht, also zum einen gegen quasi die Regeln, die wir bisher haben, und zum anderen einfach extrem bürokratisch, extrem aufwendig, oder wie geht das jetzt quasi nur für die Discounter, oder wie
stellen Sie sich vor? Nein, das würde sicherlich für alle gelten, aber die Problematik ist ja, viele kleine Unternehmen haben ja überhaupt gar keine Chance, so günstig einzukaufen wie die Discounter und dann wieder so günstig zu verkaufen. Wenn die Discounter schon relativ günstig sind, kann man meistens sehen, geht das in den Markt rein. Ich meine, wenn Sie einmal gesehen haben, Aldi senkt den Preis für Butter. Sie gucken nach einer Woche, der Preis ist überall gleich. Das heißt, die Discounter achten schon sehr gut aufeinander, ähnlich wie die Tankstellen. Was nimmt der andere? Und dementsprechend wird der Preis umgesetzt. Und die Unternehmen um diese Discounter herum werden natürlich dann auch entsprechend das machen. Das heißt, wir müssen die kleinen Unternehmen gar nicht großartig angreifen, wenn die Discounter die Preise setzen.
Aber nochmal, gilt das für alle Unternehmen oder jetzt nur auf dem Lebensmittelbereich quasi oder für alle Unternehmen allgemein, die Übergewinnsteuer?
Nein, es ging ja darum, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel runterzusetzen. Genau. Das wären ja jetzt tatsächlich nur Lebensmittelunternehmen und vielleicht noch, wenn Sie für Tankstellen noch dazu rechnen wollen, aber ich glaube, da müssen wir über die Preise für Lebensmittel nicht unbedingt reden. Die sind sowieso davon abgekoppelt, was das einzelne Produkt kostet.
Schauen wir dann doch mal auf das Thema Mindestlohn. Den will die Linkspartei auf 15 Euro erhöhen. Das will im Übrigen auch, wollen die Grünen, wollen die SPD auch so. Kann sich die Wirtschaft das in der aktuellen Situation leisten? Weil viele Unternehmen haben sowieso schon Probleme, wenn sie jetzt noch höhere Löhne zahlen müssen. Und Löhne sind ja sowieso in Deutschland schon an sich relativ teuer. Macht das nicht noch mehr Probleme?
Wer bekommt denn diese 15 Euro? Also wer ist am Mindestlohn? Nee, nicht.
Ich glaube, Niedriglohnsektor betrifft so 6 Millionen Menschen in Deutschland.
Ja, genau. Aber sind das die Unternehmen, die auf dem globalen Markt wirklich etwas machen, oder sind das die Unternehmen, die hauptsächlich die Dienstleistungen in Deutschland erwirtschaften? Das sind die Paketboten, das sind Pizzalieferanten, das sind teilweise Pizzabäcker. Diese Gruppe, die bekommt Mindestlohn. Putzkräfte. All diese Menschen bekommen Mindestlohn.
Aber wenn die jetzt zum Beispiel einen Mindestlohn bekommen, dann würde ja für uns zum Beispiel, also für Leute, die dann vielleicht ein bisschen mehr verdienen zum Beispiel, also aber auch für mich als Studenten jetzt zum Beispiel, dann wird ja die Pizza teurer, dann würden ja die Brötchen zum Beispiel teurer, nur so als Beispiel.
Genau, aber wir erhöhen doch die Geldmenge, die sofort ausgegeben wird. Denn diejenigen, die Mindestlohn verdienen, die werden nicht anfangen, das in Aktien umzusetzen oder ähnliches. Das heißt, wir kurbeln die Wirtschaft damit an. Und dieses Argument, das können wir uns nicht leisten, ich kann mich noch dran entsinnen, dann geht niemand mehr zum Friseur. Ich sehe Ihre Frisur. Also entweder kann Ihre Freundin super Ihre Haare schneiden oder Sie waren beim Friseur. Ja? Und auf der anderen Seite, SPD und die Grünen hätten in dieser Legislaturperiode den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen können. Das haben sie nicht getan. Sie haben gesagt, 86 Cent reicht.
Gut, die haben am Anfang der Legislaturperiode ja durchaus den Mindestlohn erhöht, ja, SPD, Grüne, FDP.
Das waren, glaube ich, 46 Cent und dann nochmal 86.
Den Rest, das war jetzt ja die Entscheidung von der Mindestlohnkommission abhängig, den jetzt auf, was waren das, 12, 46...
Ja,
aber zum Anfang der Legislaturperiode war die Anhebung des Mindestlohns schon deutlich, meine ich mich zu erinnern, aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf.
Ja, aber Olaf Scholz hätte die Mindestlohnkommission überstimmen können. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, wo diejenigen, wir müssen uns überlegen, mittlerweile, ich war letztens im Supermarkt, ein Stück Butter kostet 4 Euro. Ich kann mich noch dran entsinnen, da hat es 1,50 gekostet. Und das ist nicht lange her, das ist nicht meine Jugend gewesen, da war es noch D-Mark. Ja. Das heißt, diejenigen, die Mindestlohn verdienen, wenn ich mir momentan die Lebensmittelpreise angucke, es ist extrem schwierig. Und das müssen wir abfedern. Und das muss mit dem Mindestlohn abgefedert werden. Weil ansonsten fallen die Leute zurück. Irgendwann wird dann der Warenkorb berechnet und dann haben wir Leute, die neben ihrer vollen Arbeit noch Sozialhilfe beantragen müssen, weil sie 2 Kinder oder 3 Kinder haben. Ich meine, wenn ich mir das angucke, Kinder sind eines der höchsten Armutsrisiken in Deutschland. Wie kann das sein? Das funktioniert doch nicht. Und da redet niemand drüber. Und momentan ist die SPD wieder ich habe es letztens gehört, die SPD singt Arbeiterlieder und zwar genau bis zur Wahl. Und dann sind all diese Arbeiterlieder weg und dann kommen wieder Leute.
Realpolitik.
Nein. Bis zur Wahl darf der linke Flügel der SPD was sagen. Und dann kommen wieder diejenigen, wie damals Schröder oder jetzt Scholz, die sehr wirtschaftsnah sind. Und wenn man sich Scholz anguckt, ist er sehr wirtschaftsnah.
Gut, aber wir haben ja auch wirtschaftliche Probleme und müssen ja auch was für die Wirtschaft tun. Vielleicht ist da gar nicht was schlecht, einen wirtschaftsnahen Politiker zu haben.
Aber wenn ich mir das angucke, die ganze Wirtschaftsnähe, die wir bis jetzt hatten, hieß ja, wir machen einfach das, was Manager machen wollen. Und Manager denken meistens nicht so weit in die Zukunft. Für Manager ist wichtig, was passiert in einem Jahr, was passiert in 3 Jahren. Das sind Phasen, über die Manager blicken. Darum haben wir eine so starke Unterstützung des Verbrennungsmotors gehabt. Es ist nicht investiert worden, zum Beispiel in der Autoindustrie, in Elektromobilität. Sehenden Auges wurde auf europäischer Ebene, und das ist ja ganz klar belegt, Porsche hat ganz klar gesagt, die FDP muss das auf europäischer Ebene durchbringen, dass wir immer noch Verbrenner unterstützen. Das heißt, die Wirtschaft ist nicht unbedingt technologiefreundlich. Und dagegen müssen wir natürlich vorgehen. Das ist ein großes Problem. Das heißt, ich habe nichts gegen Wirtschaftsnähe, im Grunde genommen. Aber die Wirtschaft darf mir erstens nicht vorschreiben, welche Sachen wir brauchen. Und ich sehe auch nicht unbedingt, dass die Lenker der Wirtschaft unbedingt einen Weitblick haben, die Wirtschaft in 20 Jahren zu machen. Es geht um den Gewinn der nächsten 3 Jahre und dann kann man in was anderes investieren.
Schauen wir doch, weil wir gerade schon im Thema sind, auf die Pläne der Linkspartei für den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wie stellen Sie sich das Ganze denn vor? Jetzt kritisieren Sie ja quasi das bisherige Vorgehen der vorgängigen Regierungen und auch der jetzigen Regierung. Wie würden Sie es denn besser machen?
Also, Wir müssen ganz dringend in unsere Netze investieren, ohne dass wir die Energiepreise sind zu hoch, da sind wir uns die alle einig.
Und ja dann auch.
Genau, aber wie man das machen möchte, wir schlagen nicht vor, dass wir alte Atommeiler wieder ans Netz bringen, wo selbst die Wirtschaft sagt, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und die Kosten... Sie gucken gerade so, nein, die Chefs der großen Energieunternehmen sagen ganz klar, Atommeiler können wir nicht mehr ans Netz nehmen. Wir müssten, wenn, neue bauen und das ist erstens mal extrem langwierig, zweitens mal extrem teuer. Wenn ich mir Sellafield in England angucke, wird eventuell 2030 fertig und der Strompreis, der dort garantiert wird, ist so hoch, das wollen sie nicht bezahlen. Das ist weit von dem entfernt. Hätten wir 2020 zum Beispiel unsere führende Wirtschaft mit Solarpanelen, Ostdeutschland gab es viele Firmen, die Solarpaneele hergestellt haben, haben wir alles nach China verkauft, weil hier die Förderung für Solarenergie abgebaut worden ist.
Sie haben gerade 2020 gesagt, aber Sie meinen so für 15 Jahre.
2000, Entschuldigung.
Ja. Wo wir wirklich in Deutschland eine sehr große Solarbranche haben. Ich habe letztens noch alte Zeitungsartikel gelesen im Sinne von Deutschland weltweit Vorreiter, ein Drittel aller Solarpanel kommt aus Deutschland, Vorbild für alle quasi. Und dann hatten ja irgendwie 380.000 Arbeitnehmer in dem Bereich und dann wenige Jahre danach nur noch 170.000.
Also genau, wir haben die Technologie verkauft, weil auch dort die Wirtschaft wieder eingegriffen hat. Die haben gesagt, wir wollen die großen Sternnetze behalten. Also sprich, ich habe ein oder weniger Versorger mit großen Kraftwerken und dann bringe ich die Energie von oben nach unten in die Netze rein. Wenn ich Kleinanlagen habe, dann muss ich die Netze auch unten weiter ausbauen, damit zurückgespeist
wird. Dezentral, das ist zentral.
Genau. Und das hätte man da schon anfangen können, hat man aber nicht gemacht. Es war klare Regierungsvorgabe, wir wollen das nicht mehr. Jetzt gucke ich mir China an. Natürlich baut China noch ein, zwei Kernkraftwerke und ein paar Kohlekraftwerke. Aber was die momentan an Energie, an erneuerbare Energie aufbauen, ist so riesig. Und wenn ich mir angucke, erneuerbare Energie ist die wirtschaftlichste, die ich haben kann. Der Betrieb von erneuerbarer Energie ist so günstig. So ein Windrad läuft. Natürlich habe ich 0,1 Cent, die ich Instandhaltung haben muss. Aber ansonsten läuft das Windrad erstmal weiter.
Jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen, wie kriegen wir denn die Strompreise jetzt runter? Natürlich können wir mehr Erneuerbare ausbauen und das ist perspektivisch, dann bringt uns das zu günstigerem Strom langfristig. Aber jetzt gerade haben wir das Problem, dass gerade die energieintensive Industrie, jetzt auch gerade zum Beispiel die Chemiebranche, sehr unter Druck steht aufgrund der hohen Energiepreise. Was können wir jetzt tun, damit das anders ist?
Das ist natürlich schwierig. Man kann nicht innerhalb von einem Jahr die Fehler von 20 Jahren...
Gut, die anderen wollen ja zum Beispiel Stromsteuer senken, die Betrag für die Netzentgelte senken.
Ja, die Frage ist halt, wenn ich jetzt einfach versuche, die Energiekosten zu senken, sind natürlich auch die Anreize weg in einfachere und günstigere Energienanlagen zu investieren. Also zum Beispiel ein schönes Beispiel. Hier in Deutschland arbeiten wir immer noch mit riesigen Kokillen für die Stahlproduktion. In China, die haben das ganz anders gemacht. Die nehmen jetzt einen Induktionsstab, der in kleine Kokillen reingebracht wird und dort produzieren die Stahl. Und viele sagen, also diese riesigen Kohlekokillen, die werden sie nicht mehr halten können über die lange Dauer. Wir haben einfach gesagt, diese Energie, die muss einfach nur billig genug sein, dann können wir damit weiterarbeiten. Dazu muss aber auch die Innovation wieder in die Firma reinkommen. Und die Innovation kommt nicht von oben. Die kommt nicht durch das Management, weil die Innovation vom Management häufig heißen, wir versuchen, die Bilanzen besser hinzukriegen. Wir müssen es schaffen, dass die Arbeitnehmer an der Steuerung des Unternehmens mehr beteiligt werden. Dass die Arbeitnehmer sagen, hier, das können wir besser machen. Wenn ich eine Steuerungsmöglichkeit als Arbeitnehmer habe, dann kann ich auch viel ökologischer arbeiten, weil ein Arbeitnehmer, der vor Ort ist, sieht genau, was man dort machen kann. Als großer Chef oben, ich sehe das bei mir im täglichen Leben, habe ich eine so High-Level-View, dass ich nicht weiß, was unten alles gemacht werden könnte. Und damit kämen wir wieder auf einen Innovationsstandard.
Also Sie wollen quasi die Rolle der Arbeitnehmer auch in den Entscheidungen des Unternehmens
steigern? Natürlich. Also es ist ganz wichtig, dass die Arbeit mehr über die Richtung der Firma entscheidet. Weil dann hätten wir viele unserer jetzigen Probleme auch nicht.
Ist jetzt Ihre These? Oder, also ich glaube nicht, dass es zu dem Thema wahrscheinlich Evidenz gibt. Das ist wahrscheinlich eine Annahme, die man aus praktischen Beobachtungen vielleicht tätigt.
Ja.
Was sind jetzt noch andere Maßnahmen, um die Wirtschaft zu steigern? Ich habe schon was von Investitionsfonds, das wollen ja auch zum Beispiel SPD und Grüne. Andere Konzepte beispielsweise sind Steuersenkungen, den Solidaritätszuschlag steigern wollen beispielsweise FDP und CDU. Wie sehen Sie das?
Den Solidaritätszuschlag steigern?
Streichen, Entschuldigung.
Ich war verwirrt über die FDP. Hätten wir ein Gesetz mit Ihnen gemacht? Also.
Unternehmenssteuern senken und den Soli streichen.
Ja, aber Unternehmenssteuern senken, das ist immer so eine Sache. Das ist genauso wie Bürokratie senken. Das verspricht jeder. Am Ende des Tages gucke ich mir an, die großen Unternehmen haben Riesenvorteile wenn ich mir große Unternehmen angucke, Amazon oder Apple, die zahlen hier gar keine Steuern. Das Geld, was die hier bezahlen...
Gut, man kann ja an der einen Seite darüber sprechen, solche Unternehmen weiter mehr zu beteiligen, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel viele große deutsche Unternehmen, auch viele mittelständische Unternehmen, die halt eben Steuern in Deutschland zahlen und die haben ja gerade Probleme, gerade in der Industrie.
Wir müssen es schaffen, dieses Ungleichgewicht wegzubekommen. Das heißt, als ein kleines mittelständisches Unternehmen, wo ich nicht 30 Anwälte dafür beschäftigen kann, meine Steuern zu senken, die zahlen fast volle Steuer. Große Unternehmen machen das häufig nicht. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen unsere Unternehmen, diese Hidden Champions, die wir haben, die müssen wir auch so unterstützen, dass nicht große Unternehmen einfach sagen, ja, ist schön, aber wir zahlen keine Steuern, darum sind wir immer noch billiger als du.
Wenn wir jetzt schon mal bei Steuerpolitik sind, sprechen wir noch kurz oder auch was länger über die Pläne der Linkspartei für die Einkommensteuer und für die Vermögensteuer. Einmal ganz kurz zur Einkommensteuer. Also die Linke will hohe Einkommen steuerlich stärker belasten. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 85.000 Euro soll der Steuersatz auf 53% steigen. Zudem plant die Partei eine Reichensteuer mit 2 Stufen. 60% für Einkommen über 250.000 Euro und 75% für Einkommen über 1 Million Euro. Geringe Einkommen sollen hingegen entlastet werden. Wer weniger als 7.000 Euro brutto im Monat verdient, soll weniger Steuern zahlen. Zudem soll der steuerfreie Grundfreibetrag auf 16.800 Euro pro Jahr steigen. Das sind so die Konzepte der Linkspartei. Jetzt stelle ich mir aber auch hier die Frage, Spitzensteuersatz 53%, 60%, 75% je nach Einkommen. Lohnt sich Arbeit da noch?
Hat sich Arbeit unter Helmut Kohl gelohnt?
Ich habe unter Helmut Kohl nicht gelebt und nicht gearbeitet. Aber ich denke schon, wie hoch war der Steuersatz da, der Einkommensteuersatz?
53%. Also wir gehen jetzt bei einem solchen Steuersatz erstmal nur auf einen Stand, den wir früher schon mal hatten, unter einer CDU-Regierung, muss man dazu sagen.
Gut, könnte man natürlich sagen, die Zeiten haben sich geändert, um heute wettbewerbsfähig zu sein. Ist halt ein niedriger Steuersatz, weil die Einkommensteuern auch in anderen Ländern niedriger sind.
Ja, aber sie erzielen ja ihr Einkommen hier. Wie gesagt, wenn Sie woanders Ihr Einkommen erzielen.
Aber wir wollen jetzt zum Beispiel auch Fachkräfte aus dem Ausland bekommen und Investitionen hier aus dem Ausland in Deutschland tätigen.
Genau, aber das heißt drum, 53% ist nicht so hoch. Und wenn ich mir das überlege, ab 85.000 zahlen Sie auch nicht mehr in die Sozialversicherung ein.
Ich meine, Beitragsmessungsgrenze.
Genau. So, und dann können Sie ja, und dann haben Sie ja durchaus wesentlich mehr. Bei mir ist es noch so, ich zahle dann nicht nur mehr Steuern, sondern ich zahle auch mehr in die Sozialversicherungssysteme ein. Und das kann man damit ein wenig ausgleichen. Nebenbei, wenn Sie 1 Million im Jahr verdienen, muss man ja auch sagen, das machen Sie meistens nicht, weil Sie so talentiert sind. Die meisten Einkommen auf der Höhe sind ja nicht wirklich Arbeitnehmereinkommen, sondern das sind Arbeitgebereinkommen. Das heißt, sie beziehen ihr Einkommen aus der Arbeit anderer, nicht aus ihrer Arbeit. Und viele von denen, wenn man sich das überlegt, wir haben in Deutschland 850.000 Privatiers. Das heißt, das sind Menschen, die sich dem Arbeitsmarkt entziehen und sagen, brauche ich nicht. So viel, das sind häufig sehr gut ausgebildete Menschen, aber die brauchen das nicht. Die sagen, ich arbeite einfach nicht. Die können einfach von ihrem Vermögen leben.
Wo wir schon mal bei Vermögen sind, Pläne für die Vermögenssteuer. Die Linkspartei schlägt vor, unter 1 Million zahlt man nichts, also ein Freibetrag von 1 Million Euro. Eine Person, die dann 1 Million und 1 Euro besitzt, muss dann quasi auf den 1 Euro Steuern zahlen. Und dann geht das Ganze progressiv ab einem Vermögen von 1 Million Euro eben diese 1%, ab 50 Millionen 5% und über eine Milliarde zahlen Milliardäre 12% pro Jahr, weil das ist ja prominent auch durch die Medien gegangen. Zum Beispiel die Szene von Spitzenkandidat Jan van Aken, wenn er sagt, Zitat, ich finde, es sollte keine Milliardäre geben und das ist so ein bisschen das Ziel mit dieser hohen Vermögensteuer.
Das ist ja gar keine Idee von uns.
Also, wessen Idee ist das?
Also ich weiß nicht, wessen Idee das ist, aber wenn Sie gucken in die bayerische Verfassung, steht drin, die Erbschaftssteuer zum Beispiel soll auch dazu dienen, große Vermögen abzuschmelzen. Sie soll so hoch sein, dass nicht zu große Vermögen entstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die bayerische Verfassung nicht von Sozialisten geschrieben worden ist. Ja? Und Markus Söder verstößt da jedes Mal gegen. Nebenbei, im Grundgesetz steht die Vermögenssteuer.
Genau, es gab 97, wurde dann, steht im Grundgesetz, wurde ausgesetzt.
Wurde ausgesetzt. Warum? Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Häuser sind so unterbewertet, dass dort ein Missverhältnis zwischen normalem Kapital und Häusern, Haus und Grund entsteht. So, jetzt haben wir letztes Jahr gelernt, dieses Jahr klagen viele dagegen, aber jetzt haben wir eine neue Bewertung von Haus und Grund, eine moderne. Dass man sagen kann, ja, wir wissen jetzt, wie viel Geld ein solches Grundstück wert ist. Es gibt keinen Grund mehr, die Vermögenssteuer weiter auszusetzen. Das war der einzige Grund. Das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, wir müssen eine Gleichheit dort haben. Die haben wir jetzt. So, das heißt, wir müssen die eigentlich wieder einführen. Nicht, wir können. Eigentlich ist es vom Grundgesetz so vorgesehen. Eine Vermutung ist, es wird wieder nicht passieren. Aber im Grunde genommen ist es vorgesehen. Und die Voraussetzungen sind da.
Jetzt könnte man natürlich wieder das Fass aufmachen. Das trifft dann natürlich auch viele Leute, die halt viel leisten und viel investieren in Deutschland. Also im Sinne von, wenn wir die Vermögenssteuer haben, dann haben, das betrifft ja zum einen auch zum Beispiel mittelständische Unternehmen. Das betrifft natürlich Leute, die eben das Geld auch haben, um zu investieren. Das macht Deutschland als Standort unattraktiver. Das sind Vorwürfe, die es zur Vermögenssteuer gibt.
Also Sie meinen jetzt gerade Vermögenssteuer auf Unternehmen, die ja jetzt extrem...
Ja gut, also es gibt ja Leute zum Beispiel, deren Vermögen besteht eben aus Betriebsvermögen.
Genau, aber woher kommt denn dieses Betriebsvermögen? Das ist ja meistens erstens mal, Sie sagten, das sind Leistungsträger, sind es meistens gar nicht, es sind meistens Erben. Das ist die eine Sache. Und diese Erben, die verdienen so viel Geld mit der Arbeit anderer und haben so viel Einfluss, dass wir das tatsächlich überwinden müssen. Wie gesagt, wir können momentan nach Amerika gucken, was das ergibt, wenn Leute, selbst wenn sie das Vermögen erarbeitet oder irgendwie hinbekommen haben, weil Elon Musk hat auch nicht alles erarbeitet, was er jetzt hat. Der hat mit der Arbeit anderer dieses aufgebaut. Vollkommen logisch. Damit ist er der reichste Mann der Welt geworden. Hat er mit viel Geschick hingekriegt. Aber welche Auswirkungen haben wir denn? Wir sehen dort die Auswüchse, die dort passieren. In Deutschland wird das alles ein bisschen smoother gemacht. Aber auch in Deutschland passiert das. Ich weiß nicht, ob Sie diese Forbes-Reichenliste kennen. Wenn Sie sich überlegen, dass dort etliche Familien, die dort eigentlich draufständen, nicht mehr draufstehen, weil die Forbes angedroht haben, wenn du uns draufschreibst, verklagen wir dich.
Kann ich nicht überprüfen, aber...
Ja.
Lass uns weiter über soziale Sicherungssysteme sprechen. Das ist auch noch ein zentraler Punkt der Linkspartei. Das eine ist die sanktionsfreie Mindestsicherung. Und das andere ist eine Mindestrente. Der Betrag, der hier im Parteiprogramm genannt wird, sind 1.400 Euro. Kann ich das so verstehen, dass quasi die sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt das Bürgergeld und die Mindestrente halt, also alle Renten, die unter 1.400 Euro aktuell liegen, würden dann 1.400 Euro kriegen. Und ist 1.400 Euro auch der Betrag, der dann quasi jetzt Bürgergeldempfänger bekommen würden?
Das wäre genauso, kommt natürlich darauf an, auf die Lebensumstände. Wenn es eine Mutter mit Kind ist, würde die natürlich mehr bekommen. Aber genau das sollte es heißen, weil wenn man sich das anguckt, gerade in diesem Bürgergeld gibt es ja viele Sanktionierungen und viel Druck. Wenn man sich anguckt, was die Leute dort vorlegen müssen, ist es ein großes Problem. Und ich kenne viele Leute, die Aufstocker auch sind, die mit dem, was sie verdienen, nicht hinkommen.
Die Zahlen sind 800.000 Menschen aus dem Bürgergeld, genau. Sind sogenannte Aufstocker.
Genau. Und diese Sanktionen und dieser Druck, ständig etwas abzuliefern, führt zu Sachen, psychische Probleme, Versagensängste, direkte körperliche Krankheiten, Bluthochdruck, ähnliches. All dieses kann man auf diesen Sanktionsdruck zurückführen. Das heißt, dieses ganze Drucksystem, was jetzt aufgebaut wurde, mit der Prämisse, die wollen ja alle nicht arbeiten. Und ich kenne ganz wenig, die wirklich nicht arbeiten wollen. Ich kenne sicherlich Leute, die vielleicht ein bisschen schneller arbeiten können. Aber ich kenne fast keinen, der nicht arbeiten will. Ich habe früher in einem Studentenclub, also nicht Studentenvereinigung, ein Studentenclub, im Osten gab es das noch, habe ich mitgearbeitet. Dort haben Leute für nichts, im Grunde genommen für die Studenten einen Kneipenbetrieb aufrechterhalten mit Musik und allem Kultur. Die Leute haben nichts bekommen, die haben Toiletten geschrubbt, ähnliches. Die Leute wollen wertvoll in dieser Gesellschaft sein, die wollen eine Anerkennung haben. Das ist wichtig für Menschen. Bin ich der festen Überzeugung, kriege ich 99% mit.
Aber jetzt zu den Sanktionen. Jetzt fordern ja gleichzeitig viele Leute, dass es mehr Sanktionen gibt, weil sie das Gefühl haben, dass das Bürgergeld jetzt schon zu sehr zum... Naja, also ich glaube, Friedrich Merz hat so Dinge gesagt wie... dass es halt davon abhält, arbeiten zu gehen, weil es halt so attraktiv ist, weil man ja schön auf die Seite des Bundesministeriums für Arbeit gehen kann und dann gucken kann, dass sie da Werbung fürs Bürgergeld quasi machen. Das war so ein bisschen das Framing und das ist ja auch so ein bisschen die Debatte im Sinne von Bürgergeld mit Abstand zu Arbeit. Lohnt sich dann überhaupt arbeiten noch, wenn sie jetzt das Bürgergeld steigern wollen? Macht es vielleicht noch unattraktiver, arbeiten zu gehen? Sanktionen sind ohnehin nicht genug. Das sind so die klassischen Gegenargumente.
Dieses klassische Framing. Friedrich Merz hat auch entgegen aller Tatsachen behauptet, dass ein Bürgergeldempfänger teilweise mehr hat als ein Arbeitnehmer.
Gut, das stimmt nicht. Bürgergeldempfänger haben im mindestens 500 Euro mehr als Arbeitnehmer. Teilweise auch mehr, deutlich mehr noch, aber es sind die mindestens 500 Euro, sind Zahlen vom DIW.
Genau. Und da sieht man, was dort gemacht wird. Es wird ein Framing gemacht, wie Sie vorhin schon sagten, die Leute runterzieht, die Leuten vorgaukelt, dass die ja alle nur von uns was wollen. Wie gesagt, ich kenne sehr viele Leute, die mithelfen wollen, die Anerkennung wollen, die in ihrem Job auch Anerkennung sehen. Die Problematik ist einfach, manche können nicht mehr. Also es gibt sehr viele, die aufgrund von Erkrankungen, ob es jetzt körperliche oder psychische sind, Probleme haben. Die haben dann halt länger Probleme, kommen vielleicht gar nicht mehr ins Arbeitsleben. Soll man die jetzt komplett ausschließen? Und wie gesagt, auch Rentner. Die meisten Rentner haben 40 Jahre gearbeitet. Das sind viele Frauen. Die haben Kinder erzogen.
Wie sieht es denn da jetzt, also beim Thema Mindestrente? Jetzt ist es so, es gibt ja schon soziale Sicherungssysteme im Alter, die sogenannte Grundsicherung im Alter. Die bekommen aktuell 3,7% der Rentner. Daraus könnte man jetzt ja schließen, dass der Anteil der Rentner, die Sozialhilfe brauchen, relativ gering ist. Warum müssen wir denn da jetzt mehr tun?
Also erstens mal, muss man dazu sagen, es ist interessant, dass es eine Statistik gibt, wie viel Rentner das beantragen, aber nicht, wie viele es bräuchten, weil das könnte man ganz einfach herausfinden. Die Zahlen der Rentenversicherung sind bekannt. Wie viele wären berechtigt? Könnte man daraus machen. Taucht aus irgendwelchen Gründen häufig nicht auf. Ja? Das heißt, in der Generation sind viele Menschen, die sagen, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und dann muss ich jetzt zum Amt gehen. Und viele wissen auch nicht, dass ihnen das zusteht. Wir haben ja auch ein Problem, dass viele Leistungen gar nicht abgerufen werden.
Thema Bürokratie und ja, vielleicht auch mangelnde Digitalisierung.
Genau. Auch Information. Wir machen zum Beispiel bei uns im Parteibüro immer wieder eine Sprechstunde für Leute, die mit den Ämtern zu tun haben und helfen ihnen mit dieser Bürokratie. Viele Leute wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Da geht es noch nicht mal um Bürokratie, da geht es nur um Information. Was steht mir zu? Welche Leistung steht mir zu? Ich weiß es, ich kann das rausfinden, Sie sicherlich auch. Sie gucken einmal kurz ins Internet, googeln dreimal, dann haben Sie das. Aber viele kennen das nicht. Und viele können das nicht. Und die werden von dem System bestraft. Das ist wirklich so. Und damit haben wir ein Riesenproblem.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, an der Stelle, wo wir noch nicht drüber geredet haben, noch kurz zu Ihrer Person, was Sie so persönlich machen, was Sie beruflich machen, Hobbys, Interessen.
Also, ich bin Informatiker bei einem großen Telekommunikationsunternehmen, mach viel Projekte, arbeite viel mit großen Datenbanken. Wenn ich da jetzt ins Detail gehen würde, würde keiner mehr mitkommen und Sie könnten Ihren Podcast vergessen. Sehr, sehr komplexe Dinge, aber im Grunde genommen rede ich zu 90% des Tages tatsächlich mit Menschen und versuche, ihre Probleme zu verstehen. Das ist mein Hauptding, Lösungen dafür zu finden, mit dem reden, ich brauche die Lösung. Das mache ich den ganzen Tag. Also Projektmanagement. Ich persönlich bin begeisterter Eishockeyspieler gewesen, bis ich nach Solingen gekommen bin. Da habe ich es dann bis jetzt noch nicht geschafft, mir eine Mannschaft zu suchen. Habe jahrelang Nachwuchsmannschaften trainiert. Habe auch Seniorenmannschaften trainiert, Frauenmannschaften trainiert. Also alle Altersklassen nicht besonders hoch. Also ich war nie professioneller Spieler, aber immer begeistert. Habe daraus auch viel gelernt. Unter anderem, dass, wenn man sich das anguckt, Eishockey gilt als harter Sport. Zum Beispiel beim Eishockey, ein ganz einfaches Ding, wenn Sie ein Foul begehen und der andere verletzt sich, verlassen Sie das Spielfeld. Das kenne ich aus keiner anderen Sportart. Deswegen, sehr schöne Sportart, sehr schnelle Sportart. Tut manchmal auch weh, gerade wenn man den Puck abkriegt. Aber
Wo haben Sie gewohnt, bevor Sie nach Solingen gezogen sind?
Also ich stamme ursprünglich aus Gelsenkirchen, bin dann nach Ilmenau zum Studieren gegangen.
Wo liege ich?
In Thüringen, in der Nähe von Erfurt. Also,
ja, danke.
Habe dort Informatik studiert, habe dort dann auch gearbeitet über 10 Jahre. Und jetzt dann habe ich zwischendrin noch mal kurz in Erfurt gelebt, habe dann aber festgestellt, ich muss wieder hierher, meine Mutter lebt alleine und ja, familiär.
Jetzt sind Sie Informatiker, da können wir doch gut über das Thema Digitalisierung sprechen. Was sind da ja die Punkte, die Sie bisher stören, wie es aktuell ist und wie würden Sie es gern besser machen?
Also, wie heißt es so schön, von den 285 Fachverfahren, die es gibt, also Führerscheinbeantragung, ähnliches, sind in den meisten nordrhein-westfälischen Städten 80, 90 umgesetzt. Eigentlich müssten wir viel weiter sein. Uns droht ein Verfahren von der EU. Aber im Grunde genommen werden die Kommunen eigentlich damit alleingelassen. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, jeder erfindet das Rad neu. Und aus meiner Sicht müssten wir eigentlich Public Domain Software haben. Also nicht nur, dass der Source Code offen, also der Programmcode offen liegen würde, sondern auch, dass dieser Source Code allen gehört. Das wäre extrem wichtig. Dann müssen wir eine Initiative haben, dass die Kommunen mit den wichtigsten Programmen schon ausgerüstet sind. Die stehen zur Verfügung, die können sie irgendwo hosten lassen, nach Möglichkeit bei lokalen Hostern und vielleicht nicht bei Amazon oder Microsoft.
Also Sie würden an sich sagen, also der Bund muss an der Stelle Führung übernehmen. Der Bund bietet eine gewisse Grundplattform, die Open Source basiert ist,
genau,
an der sich quasi die Kommunen dann bedienen, orientieren, anstatt dass jede Kommune, jedes Land da für sich selber irgendwas zusammentüftelt.
Nein, die machen das ja größtenteils nicht selber. Zum Beispiel bei der Steuersoftware stimmt das nicht. Da macht es Bayern zum Beispiel. Diese Elster-Software wird ja vom bayerischen Finanzministerium rausgegeben, wird aber bundesweit genutzt. Das ist zum Beispiel ein guter Ansatz. Aber viele der Software-Sachen werden von lokalen oder von kleineren Unternehmen zur Verfügung gestellt. Die werden dort programmiert nach den Vorgaben und die Kommunen setzen die ein. Und das ist ein größeres Problem. München hatte mal einen Ansatz, Linux auf die Rechner zu bringen. Und dann ist aus irgendwelchen Gründen das abgebrochen worden, nachdem die CSU den Münchner Rat besetzt hatte und Microsoft ihr Hauptquartier in München aufgestellt hat. Da war plötzlich Microsoft wieder drin. Und Microsoft ist ein echtes Problem.
Warum?
Also, erstens mal, wir wissen immer noch nicht genau, welche Daten Microsoft aus ihrem Betriebssystem versendet. Es ist ein Closed-Source-Betriebssystem, wo wir nicht wissen, was passiert. Und was passiert, wenn die amerikanische Regierung sagt, wir wollen das jetzt nicht mehr, wir stellen das dort jetzt ab. Dann werden hier Lizenzserver abgestellt, dann läuft hier nichts mehr. Wir sind abhängig von diesem Unternehmen. Die Software gehört dem Unternehmen. Dann können wir das Unternehmen verklagen, aber es läuft hier immer noch nichts. Ja, das ist ein Riesendruckmittel.
Wie würden Sie denn jetzt, also sagen wir mal, die Linke sitzt im Bundestag und die Linke kümmert sich um das Thema Digitalisierung. Wie würde das denn konkret aussehen, das umzusetzen?
Also, wir müssen die Kommunen stützen, wir müssen aber auch das große Ganze sehen, zum Beispiel die E-Akte ist aus meiner Sicht ein Krisenproblem. Auch der digitale Anwaltsbrief ist ein Riesenproblem, security-mäßig unter aller Sau. Wenn ich dann noch Friedrich Merz höre, naja, die E-Akte ist ja toll. Und demnächst zahlen diejenigen, die die Inhalte der E-Akte nicht an die Industrie weitergeben wollen, 10% mehr Krankenkassengebühren, dann ist das schon. Ich weiß nicht, ob Sie gerne möchten.
Ich kenne die Aussage jetzt von Merz nicht.
Gut, könnte ich Ihnen einen Link geben.
Können Sie gerne, kann ich gerne in den Shownotes verlinken. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen machen wir an der Stelle schon mal weiter.
Genau.
Oder haben Sie noch ein paar zentrale Punkte?
Nee, alles gut.
Okay. Da gibt es noch jetzt eine Reihe an Fragen, die kamen so zum Thema, gut, selbst wenn ich jetzt sage, die Linkspartei finde ich ganz gut jetzt als Wähler, warum soll ich denn jetzt A, die Linkspartei bundesweit wählen, wenn ich nicht ganz weiß, ob die reinkommt, so Thema strategische Überlegung bei der 5%-Hürde, das ist das eine, und B, warum soll ich denn jetzt als Direktkandidaten die Linkspartei wählen, wo es, ich sag mal, noch unwahrscheinlicher ist, dass man sich hier gegen SPD und CDU beispielsweise durchsetzt?
Also natürlich bin ich überzeugt, dass der Direktkandidat hier aus Solingen gewählt wird. Aber es ist doch auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und klarzustellen, wer für eine soziale Politik ist. Und wir sind momentan relativ stabil bei 5,5 bis 6%. Tendenz steigend. Wir haben eine enorm steigende Mitgliederzahl. Auch ja, das zeigt, wie viel mehr Leute für eine linke Politik sind. Zusätzlich haben wir noch unsere Silberloggen. Und Heidi Reicheneck zum Beispiel. Also wir haben etliche Bezirke, wo wir sicher in den Bundestag kommen, zum Beispiel Solingen. Und deswegen wäre es wichtig, auch hier die Erststimme zu bekommen. Aber es ist halt einfach wichtig, eine soziale Stimme im Bundestag zu haben. Und das hat sonst keiner, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die SPD sagt vorher immer ganz dolle, wir sind für die Arbeitnehmer, und hinterher stellt man fest, nee, nicht ganz. Ich meine, ich will jetzt nicht auf Agenda 2010 zurückgreifen, aber zum Beispiel die Tarifverträge, dass nur noch eine Partei in einem Unternehmen streiken darf, war auch SPD mit dabei. Ja, also dass die SPD sich für Arbeitnehmerrechte einsetzen würde, glaube ich nicht zu sehr. Und ja, auch die Grünen, deren Klientel ist mit die reichste Klientel, die hätte eigentlich gerne die FDP.
Eine weitere Frage, die kam, war das Thema Umgang mit der AfD. Wie sollte wir in Deutschland allgemein, und wie würde auch die Linkspartei mit der AfD umgehen?
Ja, wir stehen ganz klar für, die AfD ist aus unserer Sicht keine Partei. Wir streben auch ein Verbotsverfahren ein. Ich glaube, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist. Und das ist meine feste Überzeugung. Momentan gilt sie nur als Verdachtsfall. Ich verstehe das nach den letzten Aussagen zur Remigration nicht mehr. Ist nicht unsere Sache, aber wir würden auf jeden Fall ein Verbotsverfahren anstreben. Jetzt kann man sagen, ja, die werden sich schon woanders wieder sammeln. Das glaube ich nicht. Also erstens mal muss eine solche Organisation erst wieder gebildet werden, außerdem muss sie finanziert werden. Auch wenn ich weiß, dass in Deutschland es immer wieder passiert, wie schaffen die rechtsextremen Parteien das, sich immer wieder zu finanzieren. Da gibt es große Geldgeber, es gibt immer noch sehr viele Leute mit sehr viel Geld, die Parteien, die nicht demokratisch sind, und es heißt immer, sie werden ja demokratisch gewählt, aber sie agieren nicht demokratisch. Die AfD agiert nicht demokratisch, sie will auch nicht demokratisch agitieren und agieren. Sie will diesen Staat eigentlich abschaffen. Das ist ihr Ziel. Will ich mit einer solchen Partei wirklich zusammenarbeiten? Ich nicht.
Kommen wir zu den Abschlussfragen, die ich jedem Direktkandidaten, jeder Direktkandidatin stelle. Was machen Sie für Ihren Wahlkreis?
Also natürlich entsprechend die Finanzierung der Stadt Solingen vorantreiben. Schulen müssen modernisiert werden. Kindergärten müssen gebaut werden. Wir müssen soziale Sicherungssysteme hier entsprechend umsetzen. Das würde ich sicherlich für Solingen tun, auch fürs ganze Bundesgebiet. Wir sind ja nicht die CSU, die nur für ihre Klientel was machen, sondern wir wollen ja für alle was machen. Wir würden dafür sorgen, dass es nicht mehr so viel Konkurrenz unter den Städten gibt. Ich sage bloß Hebesätze. Es gibt unheimlich viele Städte, die einen Hebesatz nur von 200% haben und sich damit eine goldene Nase verdienen. Da sind dann urplötzlich 50 Firmen ansässig in einem Haus, nur weil dort 200% Hebesatz ist. Damit sparen die Unternehmenssteuer. Dagegen müssen wir vorgehen. Ist doch vollkommen logisch. Und natürlich muss es eine Entschuldung geben. Wir haben jede Menge Altschulden, und die müssen beseitigt werden.
Steckt die Demokratie in der Krise? Und wenn ja, was können wir tun?
Steckt die Demokratie in der Krise? Es gibt Ansätze, dass sie schon in der Krise steckt. Wie gesagt, wenn man jetzt nach Amerika guckt, müssen wir aufpassen, dass wir nicht dorthin geraten. Hier haben wir noch eine gute Chance, das umzusetzen. Wir sehen bei uns in der Partei gerade so viele Leute, die mit anpacken wollen, die dieses System stützen, die dieses Land stützen, die versuchen, für alle eine lebenswerte Zukunft zu machen. Wir müssen aufhören, so schwarz zu denken. Also diese Frage impliziert ja so eine gewisse Untergangsmentalität. Und diese Untergangsmentalität bringt Leute voran, die nicht vorankommen sollten. Es ist falsch. Wir haben eine Zukunft, wir haben sicherlich auch Herausforderungen, aber wir haben eine Zukunft. Und wenn wir sie gemeinsam gestalten, haben wir eine gute Zukunft. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir über eine menschliche und nicht über eine finanzielle Zukunft nur reden. Viele reden einfach nur über eine wirtschaftliche Zukunft, weil ihnen nichts anderes einfällt. Wir reden über Menschen und dass es denen gut gehen soll. Und das ist extrem wichtig.
Was ist Ihre Vision von Deutschland in 20 Jahren?
Ein sehr klimafreundliches Land, wo jeder gerne lebt, wo wir wieder ein wenig davon weggekommen sind, dass jeder nur seines Glückes Schmied ist. Weil das wird momentan auch extrem propagiert. Wenn es dir gut geht, bist du das gewesen. Wenn es dir schlecht geht, bist du das gewesen. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich bin ein soziales Wesen. Mir geht es gut, wenn ich gute Freunde habe. Wenn ich mit denen was trinke und was esse. Wenn ich mit denen feiere. Dann geht es mir gut. Nicht, wenn ich das 10. iPhone gekauft habe. Das ist nach einer halben Stunde vergessen. Das heißt, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir gemeinsam was machen, dass die Gemeinschaft auch wieder was wert ist. Und das wäre meine Vision für die Zukunft.
Was sind die Eigenschaften, die ein guter Kanzler, eine gute Kanzlerin braucht?
Integrität, Zielstrebigkeit und Empathie. Ich denke, Empathie ist extrem wichtig, mit den Menschen reden und das auch mitkriegen, was die Menschen berührt.
Letzte Frage. Was ist die eine Sache, die Sie als Bundeskanzler sofort ändern würden?
Haben wir vorhin schon gehabt. Die Milliardärsteuer wäre sofort da.
Vielen Dank, Rolf Breuer.
Danke für Ihr Interview.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.